Predige heute Morgen über den Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 11 bis 20. Hebräer 6, 11 bis 20. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweisen möge, damit ihr nicht stumpf werdet. Vielmehr das Beispiel derer nachahmt, die durch Glauben und geduldiges Ausharren die Verheißung ererben. Denn nachdem Gott dem Abraham die Verheißung gegeben hatte, schwur er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach: Fürwahr, ich will dich reichlich segnen und dich mächtig mehren. Und so erlangte er, nachdem er geduldig ausgeharrt hatte, die Verheißung. Menschen nämlich schwören bei dem Größeren, und als Ende aller Widerrede dient ihnen der Eid zur Bekräftigung. Und deshalb hat Gott, als er den Erben der Verheißung, das Unwandelbare seines Ratschlusses in höherem Maße beweisen wollte, es mit einem Eid verbirgt. Damit wir durch zwei unwandelbare Tatsachen, bei denen es unmöglich ist, dass Gott gelogen haben sollte, einen starken Trost besitzen, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vor uns liegende Hoffnung zu ergreifen. Und diese Hoffnung besitzen wir als einen Anker der Seele, der sicher und fest ist und ins Innere hinter den Vorhang hineinreicht, wohin als Vorläufer für uns Jesus eingegangen ist, der nach der Weise Melchisedeks Hoherpriester geworden ist in Ewigkeit. Ja, hier geht es um die Frage der Hoffnung. Hoffnung hat etwas mit Zielsetzung zu tun. Und deshalb die Frage: Hat Ihr persönliches Leben ein klares Ziel? Das ist eine Frage, die sich schlecht in 3 Sekunden beantworten lässt, es sei denn, man hätte sie vorher schon gedanklich durchdacht und beantwortet. Aber eine wichtige Frage: Hat Ihr Leben ein klares Ziel? Ich denke, als junger Mensch hat man viele Ziele. Da ist der Beruf, da ist eine Freundschaft, irgendein Hobby, irgendetwas, was man gerne anschaffen möchte, und man spart Geld dafür. Wenn der Einzelne älter wird, verändern sich die Ziele etwas. Und wenn er dann so die Mitte des Lebens erreicht hat, gibt es manchmal eine Krise. Warum? Weil er teilweise seine Ziele erreicht hat und fragt: Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt habe ich eigentlich keine entscheidenden Punkte mehr, die ich erreichen wollte. Geht's jetzt nur noch darum, älter zu werden und irgendwann dann zu sterben? Oder dass man sagt: Gut, ich musste die Ziele abhaken, ich konnte sie teilweise nicht erreichen, werde aber trotzdem älter. Und da gibt es manchmal so eine Krise, die dann bewältigt werden muss. Die Frage ist: Gibt es ein klares Ziel? Meistens haben wir viele Teilziele. Und manchmal macht man sich über das Gesamtziel überhaupt keine Gedanken mehr, weil die Teilziele einem fesseln und faszinieren oder auch einfach nur in Atem halten. Das Fernziel unseres Lebens und damit ja auch der Sinn unseres Lebens ist ewige, liebevolle Gemeinschaft mit Gott zu seiner Ehre leben. Und das ist jetzt das Ziel unseres Lebens, zu seiner Ehre leben. Im Diesseits und im Jenseits ist es nämlich beiderseits möglich. Es gibt einen netten Spruch in der Bibel, das heißt eine großartige Aussage im 1. Petrusbrief, da heißt es: Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist heute ein aktuelles Wort, Wiedergeburt, wobei die meisten allerdings da so eine Art Reinkarnation verstehen, das meint die Bibel nicht. Also nicht, dass ich wieder auf der Erde hier ansässig würde in einer anderen Gestalt, sondern wiedergeboren meint, ich bekomme einen neuen geistlichen Anfang, der so einmalig und schön ist, dass man ihn nur mit einer Geburt vergleichen kann und indem ich auch in eine neue Familie hineinkomme, sozusagen hinein adoptiert werde, aber auch den Geist dieser Familie bekomme, nämlich den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob Sie persönlich sagen können: Ich bin wiedergeboren, ich gehöre für Zeit und Ewigkeit, das heißt für immer, zu Jesus und zu Gott. Mein Lebensziel ist es, zu seiner Ehre zu leben, egal ob mir das jetzt immer gelingt oder nicht. Ich persönlich habe früher immer gehofft, dass es nach dem Tod mal weiterginge, so im Sinne einer Vermutung, ja vielleicht, man weiß es nicht genau. Erst als ich mein Leben Jesus anvertraut habe, wurde aus dieser unbestimmten Vermutung eine persönliche Gewissheit. Und deshalb die Frage an Sie: Haben Sie diese Gewissheit, dass Sie ewig mit Gott verbunden bleiben, heute es schon sind, durch Jesus in ihrer Lebenspartnerschaft und es einmal über den Tod hinaus sein werden? Wenn es so ist, ist es schön, Wenn es so nicht ist, ist die Frage, wollen Sie in diesem Zustand bleiben oder ihn verändern? Hoffnung entsteht dort, wo es Zusagen gibt und man auf eine Erfüllung wartet. Dazwischen ist dieser Spannungsbogen der Erwartung oder auch des Glaubens. Die Frage ist, worauf hoffen wir und wie lange müssen wir manchmal warten? Wie groß ist dieser Spannungsbogen? Bleiben wir bei dem Abraham, der hier erwähnt wird im Hebräerbrief. Er musste 25 Jahre warten, bis eine seiner Zusagen in Erfüllung ging. Das heißt, die Zusagen Gottes. Ihm wurden drei Dinge versprochen in 1. Mose 12, als er sich auf den Weg machen sollte. Ihm wurde versprochen, dass er ein Land bekäme und seine Nachkommen, dass sie aus ihm ein Volk würde und dass mit seinem Namen sich die ganze Erde Segen wünschen würde. Also Land, Volk, Segen. Land, was hat er besessen, als er starb? Ein kleines Grundstück im heutigen Hebron, damals die Höhle Machpela genannt, wo er seine Frau beerdigt hat, das war alles. Er hat von dem Land sehr viel gesehen, aber nichts besessen. Aber er wusste, das wird meinen Nachkommen gehören. Das kam aber erst ungefähr 450 Jahre später, etwa, als dann das Volk aus Ägypten kam und tatsächlich dieses zugesagte Land auch einnahm. Ein Spannungsbogen von über 400 Jahren. Er sollte ein Volk werden. Er hatte keine Kinder und seine Frau mit ihm leider auch nicht. Erst nach 25 Jahren, als sie eigentlich schon jenseits des gebärfähigen Alters waren, bekamen sie noch einen Sohn, Isaak. Und das war dann der erste, durch den ein Volk entstehen sollte. Zwischendrin haben sie die Spannung nicht ausgehalten. Das geht uns ja öfters mal so, dass wir denken, der liebe Gott hat uns vergessen, hat uns irgendwo sitzen lassen, hat uns zwar was Schönes zugesagt, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Und deshalb hat er dieser Zusage Gottes ein bisschen nachgeholfen. Er hat mit seiner Magd zusammen im Einvernehmen mit seiner Frau ein Kind gezeugt, was dann juristisch gesehen ihr gemeinsames Kind war, aber biologisch natürlich nur sein Kind und nicht das seiner Frau. Und dieses Nachhelfen ist immer schlecht, wenn wir dem lieben Gott meinen, nachhelfen zu müssen, dann geht es meistens daneben. Und die Auswirkungen dieser Nachhilfe gibt es noch bis heute, denn dieser erste Sohn war der Ismael, er ist der Vorfahre der arabischen Nationalitäten geworden, der zweite Isaak, der Vorfahre Israels, und die haben heute noch ein großes Spannungsverhältnis zueinander. Also auf das Volk, zumindest den Anfang des Volkes, musste er 25 Jahre warten. Und Segen, den Segen Gottes hat er gleich erfahren. Er merkte, ich bin gesegnet, ich werde reich, mir geht es gut. Auch die Nachbarn haben das gemerkt, das ist ein gesegneter Mann. Aber dass sich in seinem Namen die ganze Erde Segen wünscht, da musste man mindestens 1800 Jahre warten. Das kam erst, als Jesus kam aus seiner Nachkommenschaft. Mit seinem Namen konnte sich wirklich die ganze Erde auch heute noch Segen wünschen. Also ein riesiges Spannungsfeld. Manchmal wenige Jahre, manchmal Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte. Aber in der Bibel steht, was er zusagt, das hält er gewiss. Bei uns sagt man ja manchmal so scherzhaft, was er zusagt, behält er gewiss. Aber hier bei Gott ist das ein bisschen anders. Denken Sie an einen jungen Mann wie den Josef, einen Mann in der Bibel, der einen Traum hatte, dass sich vor ihm einmal viele verneigen werden, auch seine eigene Familie. Mit 17 Jahren wurde er dann von seinen Brüdern verkauft, sozusagen in das große Loch geworfen. Und erst mit 30 Jahren kam er aus dieser Versenkung mehr oder minder wieder heraus und wurde dann damals erhöht und der zweitmächtigste Mann in Ägypten und der Retter der damaligen Welt. Eine Spanne von 13 Jahren zwischen Zusage und Erfüllung, aber Gott steht immer zu seinem Wort. Die Frage ist, ob Sie auch persönliche Zusagen Gottes für Ihr Leben kennen. Es ist ja interessant, dass so biblische Aussagen, die vielleicht einem König David gesagt wurden, plötzlich zu Ihnen persönlich reden können und Sie feststellen, das gilt ja mir ganz persönlich und ich möchte mir das einprägen und auch im Kopf behalten und sehen, was daraus wird. Wenn wir an menschliche Zusagen denken, dann ist das ja immer etwas schwieriger. Wir haben hier drüben ein Gemeindehaus, da wurde vor einigen Jahren das Dach erneuert, weil es überall durchregnete. Das heißt, so eine neue Schutzhülle drüber gezogen. Und damals fragte der Herr Schweizer die Firma, und wie lange kriegen wir Garantie auf Ihre Hülle? Ja, auf die Arbeit kriegen Sie 5 Jahre Garantie und auf das Material 10 Jahre. Und er fragte, und wer garantiert dafür, dass es Ihre Firma in 10 Jahren noch gibt? Ich hoffe, dass sie noch gibt. Aber wir können eigentlich selbst für uns nicht garantieren, ob es uns in 10 Jahren noch gibt, ob wir überhaupt unsere Zusagen noch einhalten können, die wir vielleicht irgendjemand gegeben haben. Gott hat hier seine Zusage mit einem Eid verbunden. Vor kurzem sagte ja auch eine berühmte Persönlichkeit der westlichen Welt einen Eid in aller Öffentlichkeit. Und hinterher muss man feststellen, irgendwie stimmt gar nicht. Es war nur eine Beschönigung, eigentlich eine Vertuschung. Ja, wie sieht es aus mit menschlichen Zusagen und mit Gottes Zusagen? Der Unterschied, bei Gott gibt es 100% Erfüllung, nicht 50%, sondern 100%. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss, Psalm 33, Vers 4. Oder Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, Matthäus 24, Vers 35. Deshalb so wichtig, sich diese Zusagen einzuprägen und zu wissen, Gott hält sie. Zusagen hat auch etwas mit Zielen zu tun. Das heißt, Gott zu fragen, hast du mit meinem Leben Ziele? Und wenn, wie sehen die aus? Und was kann ich dazu beitragen, um auch deine Ziele zu erreichen? Sehr persönliche Frage. Hier sind jetzt 2 Bilder gebraucht. Einmal das Bild des Ankers und dann das Bild des Vorläufers. 2 Bilder für Hoffnung. Anker und Vorläufer. Anker ist ja ein beliebtes Bild. Wo bist du vor Anker gegangen? In welchem Hafen oder wie auch immer? Damals gab es einen berühmten Mann, den Sie alle kennen, weil Sie in der Schule was von ihm lernen mussten, der Pythagoras. Und er sagte etwas über Ankerplätze im Leben und sagte, Reichtum ist ein schwacher Anker. Ein noch schwächerer Anker ist der Ruhm. Interessant, also 2 Ankerplätze, Reichtum und Ruhm als sehr schwache Anker. Während er dann an den Ankerplatz dachte, Weisheit, Großmut und Tapferkeit. Weisheit, Großmut und Tapferkeit ist natürlich auch sehr relativ und ob das sehr viel besser ist als das andere, darüber kann man reden. Ja, welche Ankerplätze suchen die Menschen, um ihr Lebensschiff festzumachen? Ich nehme an, ihr Briefkasten wird am Wochenende auch immer mit Papier gefüllt, so Reklame dieser und jener Weise. Da gibt es so Zeitschriften und die ersten Seiten sind da oft seitenweise gefüllt mit so Kontaktanzeigen. Er sucht sie und sie sucht ihn, mit oder ohne Geld, oder sie sucht sie und er sucht ihn. Das heißt, die Leute suchen immer mehr auf der Ebene der Erotik den Ankergrund für ihr Lebensglück und für ihr Lebensschiffchen. Und es ist einfach nur so ein kleines Wortspiel. Ich vermute, dass bei diesem Ankergrund schon manches Lebensschiffchen abgetrieben wurde. Der Ankerplatz in der Liebe Gottes ist ein Ankerplatz, der zuverlässig ist. Wenn ich den Ankerplatz nur bei einem Partner suche, ist es sicher auch nicht schlecht, wenn es ein zuverlässiger Partner ist. Aber wer von uns ist schon absolut zuverlässig? Die Liebe Gottes ist etwas, was mir auch in der Ewigkeit noch erhalten sein wird. Und Gott ist jemand, der mich nie enttäuscht. Eine feste Orientierung. Ich nehme an, Sie kennen diese nette Geschichte von den Schildbürgern, die eine Glocke im See versenkt haben. Und damit sie sie auch wiederfinden könnten, haben sie an der Stelle, wo sie versenkt wurde, eine Kerbe in die Bootswand geschnitzt, um sie wiederzufinden. Das heißt, ein Orientierungssystem, das so variabel ist, dass es überhaupt nicht hilft. Und das ist der Unterschied, dass es bei Gott feste Orientierung gibt, während unsere Orientierung untereinander sehr relativ und verschwommen bleibt. Die biblische Behauptung ist sehr krass und es wäre gut, darüber nachzudenken. Sie behauptet, dass dort, wo jemand bei Gott sein Leben nicht festmacht, er keine bleibende Hoffnung hat. Epheser 2, Vers 12. Sie waren ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt, steht dort wörtlich. Ich habe gerade dieser Tage ein Gedicht gelesen von Bert Brecht, der Nachgeborene. Sehr interessant, die Bibel spricht von Wiedergeburt, er spricht auch von Geburt, aber der Nachgeborene. Ich weiß nicht, wann er das geschrieben hat, dieses Gedicht. Da sagt er, ich gestehe es, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden reden von einem Ausweg, ich sehe. Wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Ja, das so kompakt ist, lese ich es noch einmal vor. Ich gestehe es, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden reden von einem Ausweg, ich sehe. Wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Es ist interessant, also er meint, es gibt schon Leute mit Hoffnung, aber das sind nur die Blinden, die irgendwelchen gedanklichen Illusionen folgen. Ich sehe, und was sieht er? Nichts. Es gibt nichts, worauf er hoffen könnte. Vielleicht hat er ja doch das Sehen und das Blindsein ein bisschen rumgedreht. Denn die Bibel spricht davon, dass jemand, der zum Glauben kommt, dass dem die Augen geöffnet werden und es ihm wie Schuppen von den Augen fällt und er zum ersten Mal versteht, oh, das, was ich bisher immer nur hörte, ist ja tatsächlich Wirklichkeit. Und dann entsteht eine persönliche Glaubensgewissheit. Jemand, der ohne Gott ist, ist ohne Hoffnung in der Welt. Sehr interessant, wir haben eine neue Regierung. Für viele sind das Hoffnungsträger, für manche nicht. Von den 16 Ministern haben 8 bei ihrer Vereidigung auch den Namen Gottes erwähnt, wie auch immer ihr Verhältnis nun zu ihm sein möchte oder nicht. 8 haben darauf verzichtet, die von vornherein sagen, wir stehen in der eigenen Verantwortung. Die Frage, wie sieht es in unserem Volk aus? Gibt es da eine Verantwortung vor Gott oder nur vor Menschen oder nur vor der Gruppe, die ich repräsentiere? Wie sieht es da aus mit einem Wertesystem? Ist das etwas, wo es feste Werte gibt oder nur noch alles relativ ist, wie diese Kerbe in der Bootswand, wo alles verschwimmt? Es gab einen bekannten Mann, den Sie vielleicht vom Namen her kennen, Rousseau, Staatsmann und Philosoph, und der so lehrte, zurück zur Natur. So dieses natürliche, großartige Leben, der würde wunderbar in unsere Zeit passen. Aber seine eigenen Kinder hat er ins Kinderheim geschickt, weil dieses wunderbare, natürliche Leben scheint im persönlichen Bereich nicht funktionierte. Aber er hat viele Leute begeistert mit seinen Ideen bis heute, wunderbare Zusagen und Versprechungen gemacht. Und im persönlichen Leben war alles ein bisschen finster und chaotisch. Hoffnungsträger brechen in nichts zusammen. Denken Sie an die Ideologie des Nationalsozialismus. Ich traf eine alte Dame, damals war sie eine junge gewesen, die sagte, nach diesem Krieg brach für mich eine Welt zusammen. Ich habe das nämlich geglaubt, was da gesagt wurde. Und dann hat sie etwas sehr Mutiges getan. Es wäre interessant, es heute zu wiederholen. Sie hat damals in eine große deutsche Tageszeitung ein Inserat gesetzt. Wer erklärt einem jungen Menschen den Sinn des Lebens? Ja, weil ihr jetziger Sinn zusammengebrochen war, suchte sie einen neuen. Sie bekam ganz viele Zuschriften und auch von einem Christen war eine dabei, die sie allerdings über Jahre erst einmal weglegte und andere ausprobierte, ehe sie dann nach vielen Jahren doch diese christliche Sinndeutung aufgegriffen hat. Sinndeutungen sind zusammengebrochen bei Hitler, im Kommunismus, aber auch in vielen anderen Philosophien. Oder denken wir an die Mao-Bibel, die früher viele junge Leute gelesen haben. Und wer redet heute noch davon? Die steht irgendwo auch nur im Regal und verstaubt. Christus ist einer, der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, ich bin nicht nur der Vorläufer für euch zu Gott, der den Weg freigemacht hat, sondern ich bin auch bei euch. Ich helfe euch in eurem Alltag. Und deshalb finde ich es gut, wenn wir in unseren Alltag Worte Gottes hineinholen, um die Hoffnung auch für jeden einzelnen Tag etwas fester zu machen. Ich will einmal 2 Bibelworte erwähnen, die ich mir selber öfters sage, vielleicht ein drittes hinzufügen. Ein bekannter Vers, Psalm 18, Vers 30, da heißt es, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Das heißt, mit ihm überwinde ich Schwierigkeiten. Eine wunderbare Zusage, die auch Hoffnung gibt für Alltagssituationen. Oder Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Sich so etwas zuzusagen, da sagt einer, fürchte dich nicht. Und dann immer eine Begründung. Ich bin bei dir. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Und ich denke, das überträgt Hoffnung auch in den Alltag, sodass es möglich ist zu glauben, Gott hilft auch dort weiter. Und ausweglose Situationen gibt es bei ihm nicht, weil Jesus der Weg ist. Und wenn er jeden Tag bei uns ist, wird also immer irgendwo der Weg weitergehen und von Gott her offen sein. Letztlich sogar bis zum großen Ziel, das heißt, bis wir am Ende im Tod dann zu Gott kommen. Da gab es ein Beispiel, vielleicht haben Sie es auch irgendwo schon einmal gehört oder gelesen. Da haben sich Christen bemüht um einen Häuptling. Sie wollten ihn für den Glauben gewinnen. Der Sohn des Häuptlings war schon gläubig geworden. Es ist ja manchmal so, dass die Kinder oder auch Teenies schneller zum Glauben kommen als ihre Eltern. Und die Väter dann oft am längsten brauchen, vorher noch die Mütter gläubig werden. Also der Vater war umworben von diesen Christen, aber er hat bisher nicht angebissen. Und dann wurde sein Sohn sehr schlimm krank. Diese Christen haben intensiv für ihn gebetet und auch versucht, viel Gutes herbeizukriegen, damit ihm geholfen wird. Aber er ist gestorben, trotz ihrer Gebete. Und jetzt dachten sie, der Häuptling, der ist ja für uns jetzt unerreichbar, der wird bitter sein und sagen, die haben doch gebetet, ihre Gebete wurden gar nicht erhört. Also was ist das für ein Gott? Aber das Ergebnis war genau umgedreht. Nach ein paar Wochen kam der Häuptling zu diesen Christen und sagte, er wollte auch an Jesus glauben und sich taufen lassen. Da waren sie ganz erstaunt, sagten, nanu, wie kommt das denn, wo doch dein Sohn gestorben ist und wir dachten, du bist jetzt ganz verschlossen. Sagte, ja, das stimmt schon, dass mein Sohn gestorben ist und mich das natürlich sehr traurig macht, aber ich persönlich habe eine ganz große Angst vor dem Tod und mein Sohn, als er starb, er hatte ein Lächeln auf den Lippen. Und das hat mich so beeindruckt und von diesem Gott eingenommen. Und deshalb möchte ich diesen Gott auch kennenlernen. Ja, die Frage der Gewissheit. Haben Sie die Gewissheit, dass Sie einmal bei Gott ankommen werden und er Ihnen als Freund begegnet, weil er das auch heute schon tut? Da gibt es einen schönen Vers, der wichtig ist, sich auch vielleicht mal einzuprägen. Johannes 6, Vers 39. Wo es heißt, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tag. So eine Formulierung im Johannesevangelium, alles, was der Vater Jesus gab, das sind all die Leute, die zum Glauben kommen an ihn. Und wie viele von denen wird er verlieren? Steht keinen einzigen. Nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tag. Und ich denke, das ist eine wunderbare Ermutigung, zu glauben, ich werde dann auch am Ende noch dabei sein, weil er mich festhält. Nicht, weil ich so ein zuverlässiger Mensch bin oder einen so guten Charakter habe, sondern weil er treu ist. Die Einstiegsfrage war, haben Sie ein klares Ziel im Leben? Das ist ja verbunden mit der Frage nach der Hoffnung im Leben und auch nach dem Sinn im Leben. Es gibt immer Teilziele, aber die Frage, gibt es auch ein Generalziel und eine bleibende Hoffnung? Die Behauptung der Bibel, dass dort, wo Gott unbekannt ist, auch die Hoffnung auf Dauer sich nicht halten kann, die man hat. Ich hatte nur ein Zitat von Bert Brecht gebracht, man könnte dem viele andere hinzufügen. Die Frage, wie sieht es aus mit der Hoffnung für jeden Tag? Und da die Ermutigung, sich Zusagen der Bibel hineinzuholen in jeden Tag, um mit ihnen diese Hoffnung auch täglich umzusetzen. Dem Abraham wurden drei Dinge versprochen, Land, Volk und Segen. Ich möchte das mal auf Sie übertragen und auf mich, dass Sie glauben, dass Sie auch mit Gott in Ihrem Leben Land gewinnen, wie auch immer Sie das zunächst verstehen, dass auch Sie ein Volk werden, das heißt Einfluss gewinnen im Leben anderer Menschen, dass die Hoffnung irgendwo ein Stück weitergeht, auch auf andere, und dass Sie persönlich gesegnet sind und ein Segen werden. Land einnehmen, Segensträger auch für andere und darüber Gott loben. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du solch eine persönliche Hoffnung gibst und letztlich ja selber bist. Danke für deine Nähe zu jedem von uns, auch für deine Treue und dass du letztlich nie enttäuschst. Amen.